Willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Wir tauchen gemeinsam in Material ein, das du uns gegeben hast, genauer gesagt den Lehrbrief 8 aus der Ausbildung zum Verwaltungsassistenten. Thema bürgernahe Verwaltung. Also lass uns das mal genauer ansehen. Wir wollen rausfinden, was so die Kernaussagen dieses Materials sind. Wie wird hier versucht, ja, zukünftigen Verwaltungsmitarbeitern bürgernäher zu agieren? Es gibt da wohl so zwei Hauptstränge, oder?
Richtig.
Einmal die Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung und dann diese ja oft diskutierte Frage, wie kriegt man eine verständliche Verwaltungssprache hin? Das ist also ein Blick, wie die Verwaltung sich selbst sieht und schult.
Genau, darum geht's. Es geht darum, die Werkzeuge und ja auch die Denkweisen dahinter zu verstehen. Also was steckt hinter diesem Schlagwort bürgernahe Verwaltung? Zumindest so, wie es hier in dieser Ausbildung vermittelt wird. Eine Art Innenansicht. Wie will die Verwaltung die Beziehung zu dir als Bürgerin oder Bürger aktiv gestalten?
Okay, fangen wir mal an mit dem ersten großen Bereich. Bürgerbeteiligung. Das Material, das fängt ja gleich mit einem Zitat an von Wolfgang Schäuble. Mhm. Demokratie braucht Bürgerbeteiligung, Meinungsaustausch und transparente Entscheidungen. Klingt erstmal gut, oder? Nicht nur alle paar Jahre wählen, sondern auch dazwischen mitmischen können.
Das ist so die Grundidee, genau. Und der Lehrbrief baut das dann darauf auf, indem er erstmal die Basis erklärt. Unsere repräsentative Demokratie, wir wählen Vertreter. Und grenzt das ab von der direkten Demokratie.
Wo man eben selbst abstimmt.
Richtig, wo Bürgerinnen und Bürger direkt über Sachfragen abstimmen können. Und genau diese Instrumente, also die der direkten Demokratie, speziell auf kommunaler Ebene, also in deiner Stadt, deiner Gemeinde, die werden hier vorgestellt.
Was mir da sofort aufgefallen ist, die machen da sehr früh eine wichtige Unterscheidung, nämlich zwischen Einwohner und Bürger.
Ah ja, das ist wichtig.
Klingt ähnlich, ist aber rechtlich total entscheidend dafür, wer überhaupt mitmachen darf. Anhand von Rheinland-Pfalz, § 13 Gemeindeordnung, wird es erklärt, Bürger ist man nur, wenn man Deutscher oder EU-Bürger ist, über 18.
Und gemeldet natürlich.
Genau. Und seit mindestens 3 Monaten mit Hauptwohnsitz da gemeldet ist. Nur diese Bürger, die haben dann die vollen Beteiligungsrechte.
Interessant. Da steht auch drin, das wird wohl gern in Vorstellungsgesprächen bei Kommunen gefragt. Ja, das ist eine fundamentale Abgrenzung, hängt halt mit Wahlrecht und Staatsangehörigkeit zusammen. Und für diese Bürger, wie sie da definiert sind, gibt es dann auf kommunaler Ebene so ein abgestuftes Instrumentarium. Der Lehrbrief nennt da 3 formale Werkzeuge. Das einfachste ist der Bürgerantrag. Damit kannst du als Bürger beantragen, dass sich der Gemeinderat oder Stadtrat mit einem bestimmten Thema befassen muss.
Okay.
Ein Thema, das die Gemeinde betrifft natürlich. Der Rat muss das dann innerhalb von 3 Monaten auch tun. Also ein Weg, ein Thema auf die politische Agenda zu hieven sozusagen, ohne gleich eine Entscheidung zu erzwingen.
Okay, Stufe 1, Thema setzen. Und dann, was kommt danach?
Stufe 2 ist das Bürgerbegehren. Das ist schon deutlich schärfer. Das ist der Antrag auf einen Bürgerentscheid. Also der Antrag darauf, dass die Bürger selbst direkt abstimmen.
Ah, okay.
Hier sind die Hürden natürlich höher. Man muss das schriftlich einreichen, braucht eine klare Frage, die man mit Ja oder Nein beantworten kann, eine Begründung und man muss Vertreter benennen, die das Ganze offiziell vertreten.
Und jetzt kommt sicher der Punkt mit den Unterschriften, oder? Das ist ja meistens die Riesenhürde in der Praxis.
Exakt. Du brauchst eine bestimmte Anzahl von Unterschriften von wahlberechtigten Bürgern. Das ist dieses sogenannte Unterschriftenquorum.
Mhm.
Das ist in Rheinland-Pfalz, das ist ja das Beispiel hier, nach der Größe der Gemeinde gestaffelt. In kleineren Gemeinden brauchst du 9%, in größeren reichen 5% der Wahlberechtigten. Das zu schaffen, also da muss man sich schon reinhängen, organisieren, mobilisieren.
Und darf man über alles abstimmen lassen? Ich meine, gibt's da nicht auch Grenzen?
Ja, klar, gibt's Grenzen. Die Gemeindeordnung in Rheinland-Pfalz, § 17a Absatz 2, die schließt bestimmte Themen explizit aus.
Zum Beispiel?
Also die Finanzen zum Beispiel, der Haushalt der Gemeinde oder interne Organisationsdinge der Verwaltung oder auch die Bauleitplanung, also Bebauungspläne. Das sind halt Bereiche, die typischerweise dem gewählten Rat vorbehalten bleiben.
Verstehe.
Und noch eine zeitliche Hürde gibt's. Über dasselbe Thema darf in den letzten 3 Jahren nicht schon mal per Bürgerentscheid abgestimmt worden sein. Das soll wohl eine gewisse Kontinuität sichern.
Ist diese 3-Jahres-Sperre nicht eigentlich eine ziemlich hohe Hürde? Ich meine, könnte das nicht wichtige Debatten auch mal blockieren?
Das ist eine gute Frage. Sicher ein Punkt, über den man streiten kann. Der Lehrbrief stellt das erstmal als gegebenen rechtlichen Rahmen dar, ne? Die Idee dahinter ist wohl Stabilität, verhindern, dass ständig über dasselbe abgestimmt wird. Aber wenn so ein Bürgerbegehren alle Hürden nimmt, zulässig ist, dann mündet es eben in den Bürgerentscheid.
Es sei denn?
Es sei denn, der Rat sagt, okay, wir übernehmen das direkt, was im Begehren gefordert wird.
Okay, aber meistens kommt es dann wohl zur Abstimmung, zum Bürgerentscheid. Das klingt dann ja wie so eine kleine Wahl.
Genau, der Ablauf ist ähnlich, oft dann am Sonntag, Abstimmungslokale, Wahlhelfer, Abstimmungshelfer natürlich. Aber, und das betont der Lehrbrief sehr stark, entscheidend ist nicht nur, wer die meisten Stimmen hat, sondern das sogenannte Zustimmungsquorum. Eine einfache Mehrheit der Ja-Stimmen gegenüber den Nein-Stimmen reicht oft nicht.
Wie muss ich mir das vorstellen? Kannst du das an dem Beispiel aus dem Material erklären?
Ja, klar. Also im Beispiel Rheinland-Pfalz, § 17a Absatz 7 GEMO, muss die Mehrheit der Ja- oder Nein-Stimmen zusätzlich mindestens 15% aller Stimmberechtigten der Gemeinde ausmachen.
Aller Stimmberechtigten, nicht nur derer, die abstimmen.
Genau. Das Rechenbeispiel im Lehrbrief. Eine Stadt hat 100.000 Stimmberechtigte. Es stimmen 18.500 mit Ja und 11.000 mit Nein. Die Mehrheit ist also klar für Ja.
Okay.
Jetzt kommt aber das Quorum. Sind die 18.500 Ja-Stimmen auch mindestens 15% von den 100.000? Ja, das sind 18,5%.
Ah, okay. Also 18,5%, das reicht dann.
Richtig. Damit ist das Quorum erfüllt. Der Bürgerentscheid ist gültig und bindend für die Gemeinde.
Ah, verstehe. Und wenn jetzt, sagen wir mal, nur 20.000 Leute überhaupt zur Abstimmung gegangen wären, davon 12.000 Ja und 8.000 Nein, dann hätten zwar mehr Leute Ja gesagt,
aber die 12.000 Ja-Stimmen wären nur 12% von den 100.000 Stimmberechtigten gewesen.
Und das Quorum wäre verfehlt.
Genau. In dem Fall wäre der Bürgerentscheid gescheitert, obwohl eine Mehrheit der Abstimmenden dafür war. Dann würde wieder der Gemeinderat entscheiden.
Puh, das ist schon eine Hürde.
Ja, dieses Quorum soll halt sicherstellen, dass nicht nur eine kleine, hochmotivierte Gruppe entscheidet, sondern dass schon ein relevanter Teil der Gemeinschaft dahinter steht. Ist aber gleichzeitig, klar, eine hohe Hürde, die oft über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Übrigens, bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein beantwortet.
Und wenn's klappt? Okay, das waren jetzt die sehr formalen, direktdemokratischen Wege. Der Lehrbrief, der geht aber ja noch weiter und beschreibt die mitgestaltende Bürgerbeteiligung. Das klingt weniger nach Abstimmung, mehr nach Dialog, oder?
Das ist der Punkt. Hier geht es darum, dass die Verwaltung von sich aus aktiv wird und dich, also die Bürgerinnen und Bürger, in Planungs- und Entscheidungsprozesse einbindet. Oft schon ziemlich früh.
Und was soll das bringen?
Die Ziele, die im Material stehen, mehr Transparenz, Vertrauen aufbauen und eben die verschiedenen Interessen besser berücksichtigen. Viele Kommunen haben dafür ja mittlerweile auch eigene Leitlinien oder Leitfäden entwickelt.
Und wie intensiv kann das sein? Das Material unterscheidet da wohl verschiedene Stufen.
Ja, genau. Der Lehrbrief nennt da drei Intensitätsstufen. Die niedrigste Stufe ist die reine Information.
Also nur Bescheid sagen.
Quasi. Die Verwaltung teilt mit, was geplant ist, zum Beispiel auf der Webseite oder in der Bürgerversammlung. Das Beispiel dazu ist Frau Baumann, die sich über eine geplante Stromtrasse informiert und zu einer Infoveranstaltung geht. Sie wird informiert, kann aber nicht direkt mitgestalten.
Okay, also Einwegkommunikation. Was kommt als nächstes?
Die zweite Stufe ist die Konsultation. Hier gibt es dann einen echten Dialog. Die Verwaltung fragt aktiv nach Meinungen, Ideen, Hinweisen.
Aha!
Das Beispiel dazu ist Herr Kowalski, ein Radfahrer. Bei der Planung einer neuen Straßenbahnlinie bringt er seine Bedenken wegen seines Radwegs ein. Seine Anregungen werden aufgenommen und fließen idealerweise in die weitere Planung mit ein. Also ein Geben und Nehmen.
Und die höchste Stufe?
Das ist die Kooperation. Hier arbeiten Bürger und Verwaltung wirklich direkt zusammen, packen gemeinsam an.
Also richtig mitmachen.
Ja, die Beispiele im Text. Eltern bauen zusammen mit der Kommune einen Spielplatz. Oder die Familie Peters, die sucht gemeinsam mit der Baufirma und der Verwaltung nach Lösungen gegen Baulärm. Das ist dann die intensivste Form der Beteiligung.
Bei diesen informelleren Wegen, da frage ich mich jetzt, wie verbindlich ist das alles? Wenn Herr Kowalski seine Ideen einbringt, was passiert dann wirklich damit? Kann die Verwaltung das nicht einfach ignorieren?
Das ist eine zentrale Frage, absolut. Der Lehrbrief spricht hier den Grundsatz der Verbindlichkeit an. Das ist was, was sich viele Verwaltungen in ihren Leitlinien selbst auferlegen. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass die Bürger am Ende entscheiden, aber...
Aber
es heißt, der Dialog soll offen sein. Die Beiträge der Bürger werden ernst genommen, dokumentiert. Die Ergebnisse fließen nachvollziehbar in die Entscheidung ein. Und ganz wichtig, wenn die Verwaltung am Ende doch anders entscheidet, als es vielleicht im Dialog favorisiert wurde, dann muss sie das gut begründen.
Okay.
Das soll eben helfen, Vertrauen zu schaffen. Auch wenn man am Ende nicht immer einer Meinung ist. Das ist zumindest der Anspruch, ne?
Das leitet ja eigentlich perfekt über zum zweiten großen Thema dieses Lehrbriefs, der bürgernahen Verwaltungssprache. Denn gute Beteiligung braucht ja auch gute Kommunikation im Alltag. Ob nun im Gespräch, am Telefon oder ganz klassisch im Brief vom Amt.
Absolut. Und der Anspruch, der ist hoch. Das Material zitiert da die gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien, § 16 Absatz 2 GGO. Schreiben müssen... präzise, inhaltlich vollständig, verständlich und höflich sein.
Klingt erstmal selbstverständlich. Ist es aber oft nicht, oder?
Eben. Die Praxis ist oft komplizierter.
Warum ist das so kompliziert? Verständlich und höflich sein sollte doch eigentlich machbar sein.
Ja, aber das Spannungsfeld, das der Lehrbrief hier aufzeigt, das liegt zwischen zwei Notwendigkeiten, die sich manchmal beißen. Einerseits muss Verwaltungshandeln ja rechtlich exakt sein, unangreifbar.
Klar.
Das führt oft zur Notwendigkeit von Fachsprache, Juristendeutsch, gerade bei Bescheiden, die rechtliche Wirkungen haben. Andererseits sollen die Schreiben aber für dich als Bürgerin oder Bürger, der ja meist kein Jurist ist, verständlich sein.
Den Spagat hinbekommen.
Genau, diese Balance zwischen juristischer Präzision, also Fachsprachlichkeit, und einfacher Verständlichkeit zu finden, das ist die Herausforderung. Sogar die EU-Datenschutz-Grundverordnung, das steht auch im Material, Artikel 12, fordert ja Informationen in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache. Der Druck kommt also von vielen Seiten.
Der Lehrbrief, der stellt das ja auch in so einen größeren Kontext, erwähnt diese alten Beamtenklischees.
Stimmt.
Und das heutige Selbstverständnis als Dienstleister.
Ja, da wird auf eine Fauser-Studie verwiesen, die Attribute wie faul, arrogant, unfreundlich nennt, eben die alten Vorurteile. Dem wird dann das moderne Bild des Dienstleisters gegenübergestellt. Die Distanz, so die These im Material, zwischen Verwaltung und Bürgern sei kleiner geworden. Gleichzeitig wird aber auch angemerkt, dass manchmal der Respekt von Bürgerseite fehlt.
Gerade bei so heiklen Themen stelle ich mir die Kommunikation echt schwierig vor. Das Material nennt ja Beispiele wie Bußgelder, Knöllchen oder Anträge auf Sozialleistungen. Das sind ja oft hochemotionale Situationen.
Genau. Und da ist sensible, klare Kommunikation besonders wichtig. Der Lehrbrief weist darauf hin, dass Fortbildungen für die Mitarbeiter hier helfen sollen, diese Herausforderungen besser zu meistern. Um diese kommunikative Brücke zu bauen, nennt das Material 4 zentrale Anforderungen an Bürgernahschreiben.
Okay. Welche sind das?
Erstens Richtigkeit. Klar. Die Aussagen müssen sachlich korrekt und rechtlich fundiert sein. Das ist die Basis, oft eben durch Fachbegriffe sichergestellt. Zweitens Verständlichkeit. Der Empfänger muss den Inhalt verstehen können. Das erreicht man durch klaren Aufbau, verständliche Wortwahl.
Mhm.
Drittens Bürgernähe. Also eine persönliche Ansprache im Ich-Sie-Stil statt so unpersönlich, auf die individuelle Situation eingehen, ein freundlicher Grundton, das kann Misstrauen abbauen helfen. Und viertens Zusammenarbeit. Zusätzliche Erklärungen anbieten, transparent machen, warum eine Entscheidung so getroffen wurde, das erhöht die Akzeptanz, auch bei negativen Bescheiden.
Das klingt nach einem guten Rahmen, aber wie setzt man das konkret um? Gibt der Lehrbrief da auch praktische Tipps für die angehenden Verwaltungsassistenten?
Ja, da wird sehr konkret. Es gibt eine ganze Liste von Ratschlägen. Zum Beispiel Einfachheit. Man soll geläufige, kurze, eindeutige Wörter nehmen. Eher aktive Verben statt dieser Substantivierungen. Also lieber wir prüfen Ihren Antrag statt es erfolgt eine Prüfung Ihres Antrags.
Ja, das mit den Verben statt Substantiven, das merkt man sofort. Das liest sich viel flüssiger.
Genau. Abkürzungen und Fremdwörter sollte man vermeiden oder zumindest beim ersten Mal ausschreiben und erklären. Und Beispiele können helfen, abstrakte Regelungen zu verdeutlichen.
Okay, sinnvoll. Was noch?
Dann Ordnung und Gliederung. Wichtig ist, für dieselbe Sache immer denselben Begriff zu verwenden, sonst wird's verwirrend. Sätze übersichtlich gliedern, nicht zu verschachtelt. Logisch argumentieren, Wichtiges zuerst. Eine klare Struktur hilft einfach enorm beim Verstehen.
Und wahrscheinlich auch. Kurz und bündig. Das berühmte Beamtendeutsch ist ja oft eher, naja, weitschweifig.
Das ist der nächste Punkt. Kürze und Prägnanz. Lange Mammutwörter oder unnötige Füllwörter sollte man streichen. Sich aufs Wesentliche konzentrieren, keine überflüssigen Infos reinpacken.
Gibt es noch weitere Hilfen, die man anbieten kann, so als Verwaltung?
Ja, der letzte Punkt sind zusätzliche Hilfen. Das heißt, Erläuterungen an den vermuteten Wissensstand des Empfängers anpassen. Manchmal kann es sinnvoll sein, wichtige Vorschriften im Wortlaut beizufügen oder deren Kern verständlich zu erklären. Das können ja auch separate Merkblätter sein oder Verweise auf Online-Infos. Das Fazit des Lehrbriefs ist da jedenfalls sehr klar. Gute, verständliche Kommunikation ist nicht nur irgendwie nett, sondern eine Notwendigkeit für eine funktionierende Verwaltung.
Spart ja auch Ressourcen, oder?
Genau. Sie hilft, Sachverhalte effizient und für beide Seiten zufriedenstellend zu bearbeiten, spart Ressourcen, weil weniger Nachfragen kommen, Missverständnisse vermieden werden und sie kann Konflikte entschärfen. Letztlich, so das Material, legt sie die Basis für eine gute Zusammenarbeit zwischen dir und deiner Verwaltung.
Fassen wir also nochmal zusammen. Dieser Lehrbrief für angehende Verwaltungsassistenten, der zeichnet ein Bild der Verwaltung, die sich, naja, bemüht, bürgernäher zu werden. Auf der einen Seite durch diese formalen Instrumente wie Bürgerantrag, Begehren und Entscheid, die aber durch Hürden wie Unterschriften und Zustimmungsquoren auch ihre Grenzen haben.
Richtig.
Und auf der anderen Seite durch informellere, mitgestaltende Beteiligungsformen, von der reinen Information bis zur echten Kooperation, wo dann die Verbindlichkeit eine wichtige Rolle spielt, zumindest auf dem Papier.
Und der zweite große Baustein ist die Kommunikation. Der Lehrbrief erkennt diese Herausforderung an, also zwischen rechtlicher Präzision und Verständlichkeit zu navigieren, und gibt den Leuten auch konkrete Werkzeuge an die Hand, um Verwaltungssprache klarer, einfacher, ja, bürgernäher zu gestalten, weg vom alten Klischee des Beamtendeutsch.
Was diese Innenansicht aus dem Lehrmaterial natürlich offen lässt, und das ist vielleicht eine Frage, die du für dich mitnehmen kannst, wie erlebst du das denn in der Realität? Funktionieren diese Beteiligungsinstrumente so, wie sie gedacht sind? Führt die Bemühung um verständlichere Sprache wirklich dazu, dass du dich besser informiert und abgeholt fühlst?
Genau. Und welche Faktoren entscheiden denn vielleicht jenseits dieser formalen Verfahren und sprachlichen Techniken darüber, ob du am Ende das Gefühl hast, ja, meine Verwaltung hört mich, nimmt mich ernst und kommuniziert irgendwie auf Augenhöhe? Sind es die formalen Regeln? Ist es die Sprache oder sind es vielleicht doch eher die Haltung und das Engagement der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort?
Eine spannende Frage, die sicher weit über diesen Lehrbrief hinausgeht. Danke, dass du uns auf diese Erkundung der bürgernahen Verwaltung aus Sicht der Ausbildung mitgenommen hast.